Epheserbrief, genau, wir lesen gleich Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unterdessen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Soweit Gottes Wort. So, letzte Woche haben wir schon gesprochen, Gott hat uns eine neue Identität gegeben. Und wir sollen in dieser Identität leben. Ich möchte nicht jetzt wiederholen, aber ihr könnt nochmal diese 7 neue Identität, die Gott uns gibt in Christus Jesus. Aber hier beachten wir in diesen 10 Versen, Paulus verwendet das Wort Tod, um uns zu beschreiben und dann auch das Wort lebendig gemacht. Zweimal im Vers 1, beides, und Vers 5. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Vers 5, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist die 2 Zustand, vorher, nachher sozusagen. Er beginnt seinen Brief, sein zweiten Kapitel hier, den Unterschied zwischen geistlich tot und dann auch ein Leben, das durch die Kraft des Heiligen Geistes zum neuen Leben erweckt wurde. Tot und lebendig. Paulus sagt hier, wenn man so direkt ableiten kann, dass wir alle lebendig tot geboren. Das ist zwar paradox, ne? Aber so sind wir. Weil die Bibel sagt, Gott hat Adam und Eva schon am Anfang gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, was hat er gesagt? Dann werdet ihr sterben. Im Hebräischen ist doppelt negativ. Oder doppelt sterben. Das heißt, ihr werdet sterbend sterben. Doppelt. So in dem Moment, als Adam und Eva das getan hat, ihr geistliches Leben gestorben. Tot. Sie sind weiter am Leben. Sie sind ja nicht gestorben. Aber ihr geistliches, die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren, in dem Moment tot. Und so beschreibt Paulus, wir werden lebendig, tot geboren, wir zwar körperlich und seelisch alles tipptopp, aber aufgrund der Verfehlungen und Sünden sind wir geistlich tot. Wir sind alle von Natur aus sündig, und daher liegt es in unserer Natur, weiterhin zu sündigen. Das ist die Schlussfolgerung. Und König David hat das komplett verstanden. Psalm 51, Vers 7 sagte, denn ich war ein Sünder. Von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing, ist weitergeleitet von unserem Großvater und Großmutter Adam und Eva. Weitergegeben. Ich hoffe, im Himmel gibt es keinen Tummel, dass man alle dann auf Adam und Eva hier reindreschen. Wegen dir? Nein. Doch, natürlich. Halleluja. Aber Gott hat ja, das Wesen der Menschen als gefallen und sündig definiert. Ja? Wir werden in Sünden geboren, weil wir sündige Natur haben, von unserem Großvater, wie gesagt, geerbt, als sie gegen Gott rebellierten. Deswegen sage ich, wir sind alle von Sünde aus, von Natur aus sündig und sündigen daher von Natur aus. Und dann hier der Punkt in Epheser 2. Wir müssen lebendig gemacht werden. Wir waren alle tot. Aber wenn man Christus annimmt, haucht Gott das Odem des Lebens wieder an durch den Heiligen Geist, um uns lebendig zu machen. Aber nur das. So, wir sind alle ja im Bild Gottes geschaffen, sagt die Bibel. Bis dato existieren wir nur. Wir haben nicht gelebt. Erst diese lebensspendende Kraft Gottes, der uns auferweckt, als wir Christus Jesus angenommen haben, kommt neues Leben in uns. Wir sind lebendig gemacht worden. Da leben wir von dem Moment an. Erst wenn Gott sein Lebensatem, wie damals bei der Schöpfung, dann passiert, als der Heilige Geist in uns hineingekommen, um uns lebendig zu machen. So, wir haben natürlich physische Seiten von uns, die wir hegen und pflegen. Ne? Ich habe heute Morgen geduscht, Deo und Eau de Meuf alles gemacht. Ich hoffe. Wir schenken viel Aufmerksamkeit für unseren Körper, aber leider die spirituellen Seiten von uns, die sind ja nicht sichtbar. Und die vernachlässigen wir sehr oft. Ja? Und wisst ihr aber, die geistliche Seite überdauern deine physische Seite. Wenn das hier vorbei ist, lebt mein Geist weiter. Die Frage ist natürlich, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Und die darfst du entscheiden jetzt, während du jetzt lebst. Ob du mit Gott leben wirst, möchtest oder getrennt von ihm. Stimmt's? Und die Frage ist, wem gehörst du an? Gehörst du Gott? Oder bist du getrennt von ihm? Denn wenn du nicht zum neuen Leben erweckt bist, dann bist du getrennt von ihm. Du bleibst geistlich tot. Und leider, wenn du geistlich tot bist, dann bist du auf der anderen Seite. Nicht mit Gott, sondern getrennt von Gott. Und das ist ja genau, was die Menschen nicht gerne sprechen wollen, aber wir müssen halt über Himmel und Hölle dann reden. Ne? Obwohl die Hölle ist ja nicht für uns geschaffen. Ist eigentlich für Satan und seinen gefallenen Engel. Aber wenn wir geistlich tot bleiben, gehören wir zu dieser Gruppe. Deswegen sagt Paulus dann, hey, ihr wart tot in euren Verfehlungen und Sünden. Wenn ihr Christus angenommen habt, Gott hat euch durch Christus lebendig gemacht. Er hat das vollbracht. Auch wenn wir sterben, werden wir wieder weiterleben. Und deswegen sagen, hey, ist wichtig, über das zu hören, über das nachzusinnen. Und deswegen erklärt Paulus in diese 10 Verse, es gibt 3 Dinge, die uns hindern, und es gibt 3 Dinge, die uns lebendig machen. So wollen wir dann schauen. Ja? Dinge, die gegen uns arbeiten, um uns zu hindern, um uns in den Tod zu halten. Kapitel 2, 2 bis 3. Und das wollen wir zuerst anschauen, die ersten 3 negative, und dann schauen wir die 3 Dinge, die Gott getan hat. Okay? Die Dinge, die gegen uns arbeiten, ist zuerst die Welt. Und dann der Teufel. Und wer weiß, wer der Dritte ist? Die 3 Dinge, bekannte Dinge, ne? Interessant, das ist nichts Neues. Das ist die 3. Die 3 von der Tankstelle. Die Welt, der Teufel und das Fleisch. Lass uns nochmal Vers 2 und 3 anschauen. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Das ist der erste. Die Welt, dann gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, der Teufel ist am Wirken. Die Welt ist am Wirken. Und dann, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begehren unseres Fleisches. Die 3. Die Welt, der Teufel und das Fleisch. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Diese 3 Begriffe. Den anderen ist natürlich hier gemeint, die kein Gläubiger sind. Ne? Und deswegen sagt Apostel Paulus, hey, fallt nicht zurück in das alte Leben. Weil wir können in altes Leben zurückfallen, wenn wir nicht aufpassen. Oder? Aber lass uns anschauen, die erste, die Welt. System dieser Welt. Und die Welt hat nur ein Ziel mit uns. So apropos, wir sagen ja immer, Gott hat einen wunderbaren Plan mit euch. Stimmt's? Glaubt ihr das? Gott hat einen wunderbaren Plan mit uns. Aber die Welt hat auch einen wunderbaren Plan mit dir. Nämlich, er hat nur ein Ziel, euch in seiner Form zu pressen. Dass ihr komplett wie die Welt, leben wie die Welt, denken. Deswegen sagt Apostel Paulus klipp und klar, passt euch nicht an. Ja? Die Geschichte von den 4 Jungs aus Juda, Daniel, Michael, Asaria und Hanania, die 4, wurde verschleppt nach Babylon. Und als sie in Babylon waren, was war das Ziel der Babylonier mit denen? Sie möchten sie indoktrinieren, ihr Leben, Umstände verändern, ihre Identität verändern, indem sie einen neuen Namen geben. Stimmt's? Sie werden umerzogen nach babylonischer Kultur, Sprache, Religion. Und natürlich auch Essen. Das war interessant, auch das Essen auch mit als Kultur. So indoktrinieren, dass sie das vergessen, wer ihre Identität ist. Deswegen, warum wir letzte Woche schon über Identität gesprochen. Weil der Feind möchte deine Identität verändern. Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, dann ist schnell, bist du vergesslich. Wer bin ich denn eigentlich? Ja, Und deswegen ist er, hey, wenn sie deine Identität verändern können, dann können sie dich nach ihrem Bild formen. Und das, was die Welt tun möchte mit dir, sie in ihrem Form pressen. Daniel, allein der Name von den vier Jungs ist eigentlich ein toller Name, was Gott ihnen gegeben hat. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Hanania bedeutet, der Herr ist gnädig. Michael ist ja auch Michael, wer ist wie Gott. Und dann Asaria bedeutet, der Herr hat geholfen. Und was haben dann der Obereunuch diese vier Jungs den Namen gegeben? Daniel wurde dann als Belsaschar genannt, bedeutet möge Bel, also Titel der Hauptgottes Marduk von Mesopotamien, mein Leben beschützen. Der Herr ist mein Richter und plötzlich hat er den anderen Namen. Hanania wurde zu Schadrach vom Sonnengott Ra erleuchtet. Ja. Michael, wer ist wie Gott, wurde in Messach umbenannt. Wer ist wie Aku? Aku ist der mesopotamische Mondgott. Das ist eine Degradierung ohne Ende. Ne? Und Asaria, Abednego, bedeutet dienen Nebus oder Nabus, das ist dann babylonischer Gott der Weisheit und Schrift. Nee, auf keinen Fall. Neue Namen. Aber da ist er plötzlich hier. Und wir leider, deswegen, ich bin mittlerweile gesagt, ich möchte nicht mehr die vier Jungs mit Schadrach, Messach, Abednego sagen, also ich möchte ihre hebräischen Namen nennen. Warum? Weil der Name einfach, was Gott ihnen gegeben hat. Manche von euch, weiß es nicht, ich bin dankbar, dass damals, als ich mich taufen ließ, der Pastor hat mir plötzlich einen neuen Namen gegeben, Philipp, also Phil. Wusste man, ich habe meine chinesische Name, was ja auch nicht schlecht ist, aber irgendwie, als dass das meine neue Identität ist. Manchmal Gott verändert den Namen. Abram zu Abraham, Sarai zu Sarah, Jakob, ja, Betrüger. Du willst doch nicht dein Kind Betrüger nennen. Und Gott hat gesagt, nee, du bist nicht Betrüger, du bist der Prinz Israel. Oder Simon, der Wankelmutige. Jesus hat gesagt, du bist nicht mehr Simon. Wie heißt du jetzt? Petrus, der Fels. Manchmal muss dein Name ein bisschen ändern. Von Gottes Seite her. Wie Gott dich sieht, nicht wie die Welt dich sieht. Okay? Darum geht's. Hier einfach gesagt, hey, diese Identität, Kultur möchte gerne sie dann in diese Form hineinpressen. Und die Bibel sagt, lass die Welt dich nicht in ihr Form pressen. Ja? Lass das nicht zu. Du hast deine Identität in Christus. Lass dich nicht unterkriegen von der Kultur. Ja? Du musst wissen, wer du bist. Deswegen sagt Paulus, Römer 12, Vers 2 jetzt, und pass euch nicht diesem Weltlauf an, nicht das System dieser Welt, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, hier beginnt es, in eurem Denken, wie ihr denkt. Weil die Bibel sagt, wie ihr denkt, so seid ihr. Sagt Sprüche, wie ihr denkt, so seid ihr. Deswegen möchte Gott hier das Denken verändern, damit du nicht so du bist mit altem Denken, sondern mit dem neuen Denken. Nicht diese Welt angepasst, sondern neues Denken. Wie Gott dich sieht. Amen? Nicht wie die Welt ist, wie Gott dich sieht. Und ich möchte, dass du lernst jetzt, und nächste Woche wollen wir das praktizieren, wie wir das proklamieren, wie wir das sagen, was Gott sagt über uns. Ja. Ich bin der, was Gott sagt, wer ich bin. Amen. Okay, zweiter, der Teufel. Das Gleiche gilt für ihn hier. Ja. Natürlich sehr. Ne? Wer sonst? Fürst der Macht der Luft. Ja. Satan, Luzifer, der gefallene Engel, der Drache, Vater der Lüge. Das ist alles seine Titel. Ja. Jesus sagt ja in Johannes 8, Vers 44, er ist der Mörder von Anfang an. Mörder. Absichtlich. Als er Adam gesehen hat, wie Gott aus diesem Klumpen Erde eine Konkurrenz für ihn gemacht hat, dann hat er schon einen Plan geschmiedet. Den bringe ich um. Nicht, weil er uns hasst, das auch vielleicht auch, aber wegen dem, weil Gott diese Aufmerksamkeit auf Menschen, dass er sagte, lass uns Menschen machen, was uns ähnlich. Obwohl Luzifer und Satan, der gefallene Engel Satan, die Bibel sagt, er war vollkommen, er war schön. Aber zu diesem schönen Engel hat Gott niemals gesagt, wir machen den Engel uns ähnlich. Nur wir. Von all gesamten Schöpfung, nur die Menschen sind Gott ähnlich gemacht. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Deswegen hasst er uns und der Plan, er ist der Mörder von Anfang an. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen und zu morden. Ne? Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Es ist im Überfluss. Deswegen ist der Fürst der Macht der Luft in unsichtbaren Welt, in der Luft, den wir nicht sehen. Ja? Er hat dort sein Wirken entfaltet. Und es gibt vier Werkzeuge, die den Teufel benutzt. Jedes Mal, das ist wirklich sein Werkzeugkasten, der hat nur diese vier. Ja? Der hat nicht jetzt wie du alle möglichen, ich bin kein Handwerker, der Top-Handwerker, der hat alles mögliche Dinge in seinem Werkzeugkasten. Bei mir ist ja nur ein Hammer. Ich bin kein Handwerker. Ich habe das Nötigste. So habe ich den Eindruck gesagt, der Teufel hat auch nur das Nötigste. In seinem Werkzeugkasten vier Dinge, die er benutzt. Nämlich das hier. Versuchung, Verdammnis, Täuschung und Anklage. Nichts anderes. Es ist immer das gleiche Muster. Zuerst versucht er dich. Versuchung ist noch keine Sünde. Okay? Er versucht uns. Erst wenn wir zubeißen, dann. Und was macht er, nachdem wir zugebissen haben oder nachdem wir zugeschlagen haben? Dann verdammt er uns. Du bist ein schlechter Christ. Du hast das gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Der täuscht dich durch Versuchung, weil er dachte, das war ja genau was der Täuschung mit Adam und Eva. Du wirst nicht sterben. Du wirst wie Gott sein. Täuschung. Und nachdem wir das getan haben, das jetzt kommt die Anklage, ist ja die Verkläger der Brüder in Offenbarung Kapitel 12. Die vier Dinge macht er immer wieder mit dir. Er versucht dich, er täuscht dich und dann er verdammt dich und klagt dich an. Immer in diesem Muster. Nichts Neues. Und deswegen muss man langsam aufbauen. Der sagt, Paulus gesagt, seine ganze, wie sagt man, Scheme, seine ganze Liste ist uns nicht bekannt, nicht unbekannt. Er sagt, ich kenne das, ich weiß das. Dass wir langsam wirklich auf die Höhe sind, gesagt, seine ganze tückische und List, was er da macht, kenne ich schon. Deswegen passe ich auf. Weil er benutzt immer das. Er versucht, er täuscht, er verdammt und er klagt an. So, ich hoffe, dass hier Gospelhausler, trainierte Soldat Gottes, ich weiß, was die vier Werkzeuge des Teufels sind. Amen. Das ist die vier gängige Mittel. Aber, jetzt kommt, Christus hat den Teufel besiegt. Amen. Kolosser 2. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Halleluja. Ja? Alles losgerissen von denen. Er hat sie öffentlich, jetzt kommt, bloßgestellt. Juhu. Ja? Der Feind ist nur bis Unterhose. In einer Parade vorgeführt. Indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ja? Der Feind ist besiegt. Deswegen müssen wir sagen, hey, hier ist so klar, wir stehen nicht unter der Herrschaft des Teufels. Kann ich einen Amen hören? Aber jetzt komm. Die einzige Macht und Autorität, die Satan im Leben der Gläubigen haben, ist die, die wir ihm geben. So viel Macht bekommt er, wenn du ihm auch Raum gibst. Sonst hat er keine. Das heißt, du hast die Macht, ihm zu geben, wie viel er über dich herrschen soll. Wenn du sagst, no way, null, dann hat er keine. Aber wenn du leider entweder getäuscht oder geistlich dumm, sorry, dann wird er über dich herrschen. Deswegen sagt Paulus klipp und klar, gib dem Teufel keinen Raum. Topos, Topographie. Also gib ihm keinen Raum, wo er hier reinkommen kann. Ich gebe ihm doch nicht meinen kleinen Finger, damit er eine ganze Hand nehmen kann. Ich lasse ihn doch nicht, dass er Fuß in meine Tür rein, damit er hier reinkommen kann. Du bestimmst, wie viel Macht er über dich hat. Amen. Hier gibt Jakobus klare Anweisung. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel so. Klar, ne? So flieht er von euch. Ich habe ja immer wieder gesagt, ihr kennt ja mich mittlerweile. Viele Menschen unterwerfen sich dem Teufel und widerstehen Gott. Kein Wunder, dass er nicht weggeht. Aber der Befehl ist klar, ich unterwerfe mich Gott und ich widerstehe dem Teufel. So flieht er. So, wenn ihr wirklich möchtet, dass der Feind von euch fliehen, dann ist das. Ich stehe unter der Herrschaft Gottes und ich widerstehe dem Teufel. Sag, du hast hier keine Macht. Ich gebe dir keinen Raum. Amen. Drittens das Fleisch. Ja, dein alter Mensch, der immer wieder Schwierigkeiten bereitet, ne? Unser eigenes Fleisch. Unsere Wünsche sind ja nicht immer sündhaft, also es ist ja ganz sicher nicht. Gott hat ja viele Dinge in uns hineingelegt, es ist von Gott gegeben. Aber das Problem ist, dass die von Gott gegebenen Wünsche selbst erfüllen zu wollen. Diese Wünsche des Fleisches wirklich zu gewähren, anstatt wirklich von Gott beherrschen zu lassen. Ja? Deswegen sagt Paulus, täglich sterben ist die Antwort. Galater 2,20, ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Deswegen zählt Paulus die Taten des Fleisches in Galater Kapitel 5. Und wir haben ja diesbezüglich ein bisschen geredet, auch die Frucht des Geistes ist hier die Antwort. Dass wir diese Feindschaft, Eifersucht, Zwistigkeit, Spaltungen und hinter uns gelassen haben und Gott gibt uns stattdessen die Frucht des Geistes. Paulus sagt hier, Kapitel 8 von Römerbrief, Vers 12 und 13, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Ich muss nicht so leben, bis, also wie die Welt. Ja? Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und jetzt wollen wir die drei Dinge anschauen, die Christus für uns getan hat, damit wir dieses leblose Leben hinter uns zurücklassen können. Die drei Dinge, die Jesus tut, um uns zum Leben zu erwecken. Vers 4, Vers 7. Erstes ist seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Gnade. Amen. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, das ist der erste, hat um seine vielen Liebe willen, das zweite, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. So, bitte versteht nicht, er hat mich sitzen lassen. Nein, er hat dich nicht sitzen lassen, er hat mitsitzen. Ich habe am Anfang so verstanden, er hat mich sitzen lassen. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade, das ist der dritte, in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Gott wirkt durch seine Barmherzigkeit, durch seine Liebe und durch seine Gnade, um uns zum Leben zu erwecken und damit wir Leben erhalten. Okay, schauen wir erstens seine Barmherzigkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit, sagt Paulus. Reich, der ist reich, steinreich. Der hat nicht nur ein bisschen, er hat viel davon. Und weil er so reich ist, deswegen gibt er uns. Ist das nicht herrlich? Guten Morgen. Ich hoffe, es hat noch nicht bei Curaçao-Spiel heute. Lass das noch, das ist ja 19 Uhr, haben wir noch viel Zeit. Erstmal ein schönes Mittagessen gleich. Aber denk auch wieder nicht an Mittagessen. Reich an Barmherzigkeit. Gott ist reich. Was bedeutet Barmherzigkeit? Barmherzigkeit hat mit Gottes Güte und Erbarmen zu tun. Ja? Dass er uns nicht so behandelt, wie wir es verdienen. Das ist Barmherzigkeit. Sonst, wenn, ja, Gott ist gerecht, er hätte uns eigentlich bestrafen müssen. Stimmt? Er hat auch bestraft. Aber er bestraft nicht uns, sondern seinen Sohn. Für dich. Das ist barmherzig. Er hat uns nicht so behandelt, wie wir es verdienen. Weil das wäre, wie gesagt, Gerechtigkeit, dass wir das bekommen, was wir verdienen. Aber Barmherzigkeit ist, nichts zu bekommen, was wir verdienen. Gott ist barmherzig. Und was bedeutet für uns? Dass wir die Schuld eingestehen. Ich bin schuldig. Oder? Ich habe gesündigt. Ich habe viele Fehler gemacht. Und. Und ich bitte dich, barmherziger Richter, hab Nachsicht mit mir. Ich kenne ja die Geschichte, diese Richter hat den Urteil ausgesprochen und er geht runter von seinem Richterstuhl, zieht seine Richtergewand aus und die Schläge die wir verdienen, hat er, als er uns beschützt hat, auf sich selbst genommen. Das ist das Bild. Als diese Schläge gefallen ist, was uns eigentlich zurichten soll, hat er für dich und für mich. Ich liebe Epheserbrief. Ist so tief. Und wenn du so liest, naja, so lapidar, aber ich sage, hey, Barmherzigkeit Gottes. Psalm 103, Vers 10 sagt, er ist der barmherzige Richter. In Vers 3 dann, barmherzig und gnädig ist er. Geduldig und reich an Liebe. Ja? Reich. Hat viel davon. Zweiter ist seine Liebe. Dass wir Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. So wieder handelt um eine beschreibende Formulierung, ist große, reich an Liebe. Und die Griechen haben ja 4 Wörter für Liebe. Eros, Phileo, Storges und dann hieß aber Agape. Göttliche Liebe, das höchste Form an Liebe, bedingungslose, unermessliche, göttliche. Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist die Liebe Gottes. Er hat seine Liebe bewiesen. Stimmt's? Er hat ja nicht nur gesagt, weil viele sagen nur, aber er hat das bewiesen. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Johannes 3, 16 natürlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben einen liebenden Vater. Ja. Aber der Feind bedient wieder, wie gesagt, Lügen, Täuschung, Anschuldigung, Verurteilung, Anklage, Verdammnis. Wenn du unter derjenigen bist, der glaubt, dass Gott dich nicht liebt, weil du vielleicht die Lüge des Feindes glaubst. Ja, du glaubst, dass irgendwie dieser kleine Affe an deinem Schulter, der sagt, dass Gott dich nicht liebt. Dann möchte ich dich zur Wahrheit führen heute Morgen. Genau diese letzten 2 Bibelvers. Gott beweist seine Liebe zu dir, als Jesus Christus für dich gestorben ist. Das ist der Beweis. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ja, die Welt, hier gemeint dich und mich, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Wir sind alle unwürdig. Wenn du denkst, du bist unwürdig, sind wir alle. Aber das tut nichts zur Sache. Weil wir unwürdig sind, deswegen liebt er uns. Weil er weiß, wir sind unwürdig. Ja? Er liebt uns trotz unserer Unwürdigkeit. Er liebt dich wirklich. Ich möchte, dass du heute nach Hause gehst und sagst, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Reich. Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus. Das Kinderlied, aber das ist so tief in diesem Lied drin. Ja, Jesus liebt mich. Denn die Bibel sagt mir dies. Und ich glaube, was die Bibel sagt. Er liebt mich. Augustinus hat einmal gesagt, Gott liebt jeden von uns als gäbe es nur einen einzigen von uns. Ja, wenn du die Einzige wärst auf dieser Welt, Gott wird seinen Sohn zu dir schicken, um dich zu retten. So viel Liebe hat Gott für dich. Und durch den Glauben an Christus bist du lebendig gemacht. Du bist vom Tod lebendig gemacht. Letztens eine Gnade. Vers 7. Damit wir in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Unermessliche Reichtum seiner Gnade. So, was unterscheidet Gnade und Barmherzigkeit nochmal? Barmherzigkeit bedeutet, nicht zu erhalten, was wir verdienen, ja, weil Gott barmherziger Richter ist. Aber Gnade geht noch weiter. Gnade bedeutet, ja, und das nochmal, Barmherzigkeit erspart uns die Strafe, die wir verdienen. Gnade schenkt uns Segnungen, die wir nicht verdienen. Barmherzigkeit ist schon toll, ne? Das heißt, wir haben nicht die Strafe bekommen. Aber jetzt kommt Gnade noch dazu. Weil Gnade, eigentlich macht ja keinen Sinn. Warum sollte er einen Verbrecher segnen? Dass die Verbrecher nicht mal bestraft, das ist schon mal Wahnsinn genug. Oder? Und jetzt belohnt er noch den Verbrecher. Das ist Wahnsinn. Das ist. Oder? Das passt in dem Bild nicht, aber das ist unser Gott. Der bestraft dich nicht nur, sondern er segnet dich. Mit vielen Segnungen. Deswegen sagt er, Kapitel 1, wir sind gesegnet mit was? Mit jedem geistlichen Segnungen. Plural bitte, nicht ein. In der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist Gnade. Gott hat sich entschieden, dich zu segnen, anstatt dich zu verfluchen. Und Gnadegeschenk. Vergebung der Sünden. Du bist aufgenommen in seiner Familie. Du lebst in der Fülle der Segnungen Gottes. Du hast ewiges Leben. Ja? Und. Also wir können wirklich jetzt alles aufzählen, was zeitlich nicht mehr erlaubt, das zu tun. Und das ist, was Christus für dich gemacht hat. Christus hat dich lebendig gemacht. Und diese drei Dinge, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Gnade. Und deswegen sagt Paulus, bleib an diesem Leben. Halte fest, vertraut auf seine Barmherzigkeit, auf seine Liebe, auf seine Gnade. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, jetzt ist die Zeit, ihn als dein Erlöser anzuerkennen, seine Liebe zu empfangen, seine Barmherzigkeit zu empfangen, seine Gnade zu empfangen. Amen. So, was sagt die Bibel? Was sagt der Heilige Geist zu dir? Durch sein Wort. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Dass wir wirklich erkennen, die Dinge, die gegen uns wirken und die Dinge, die uns lebendig machen wollen, die Dinge, die versuchen, uns zu töten, dass wir ein totes Leben führen und weiter im Tod bleiben, die Welt, der Teufel mit seiner 4 Werkzeuge, die er tut, Versuchung, Täuschung, Verdammnis und Anklage. Herr, wollen wir nicht mehr damit zu tun haben. Und unser altes Fleisch, sondern wir wollen wirklich deine Barmherzigkeit, deine Liebe und deine Gnade empfangen, die du reichlich geschenkt hast. Herr, du bist reich. An Barmherzigkeit, an Liebe und an Gnade. Du bist nicht geizig, du bist nicht mickrig, sondern du bist reich, sagt dein Wort. Und du gibst uns auch reichlich. dort, wo du bist, ich möchte, dass du wirklich jetzt ungeniert davon Gebrauch machst, heute Morgen. Nimm das in Anspruch. Du darfst das in Anspruch nehmen. Sag, Herr, ich nehme in Anspruch deine Barmherzigkeit, deine Liebe und deine Gnade für mein Leben, für meine Ehe, für meine Familie. Nimm die Zeit jetzt, aber das in Anspruch zu nehmen. Ich empfange deine Barmherzigkeit, dass du mich nicht bestrafst, obwohl ich verdient habe. Dass du mich liebst, dass du Jesus Christus geopfert hast für mich. Und Gnade, dass du mich segnest. Mit mehr als was ich brauche. Und ich bete, Herr, für alle, die dich noch nicht kennen als deinen Erlöser, dass sie heute ihr Leben dir geben, dass sie dich anvertrauen, damit ihre Sünden vergeben werden. Danke, Herr, dass, so wie wir gerade gesungen haben, was du für uns am Kreuz getan hast, reicht für alle Zeit. Ausreichend. Ich möchte kurz hier eine Pause einlegen. Gibt es Menschen hier, die heute Morgen entscheiden? Ich möchte die Barmherzigkeit, die Liebe und die Gnade, die Gott mir gibt, in Christus Jesus heute Morgen empfangen, indem ich Jesus Christus jetzt annehme als meinen Erlöser. Gehe nicht von diesem Gottesdienst, bevor du dieses Geschenk annimmst. Gibt es Menschen, mit denen wir heute beten können? Wir sagen, ich empfange Jesus, ich empfange seine Vergebung. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Ich entscheide mich, Jesus Christus anzunehmen, dass er meine Schuld und Sünden vergibt. Ich übereigne mein Leben und ich unterwerfe mich seiner Herrschaft. Wenn da jemand aber kurz ein Handzeichen geben und sagen, möchte wirklich dafür beten, bevor wir diese Predigt jetzt beenden. Wenn du fragst, Pastor Phil, wie geht das, wie mache ich das? Eine Entscheidung, du triffst eine Entscheidung. Dass du sagst, Jesus, vergib mir all meine Schuld und Sünde. Reinige mich, komm in mein Leben hinein. Mach mein Leben neu. Ich vertraue dir mein Leben an. Das ist es. Ich möchte dich ins Gebet leiten. Wenn du magst. Halleluja. Jesus, danke, Herr, dass du mich liebst. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du mir vergibst, zu all meiner Schuld und Sünde verzeihst. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Deswegen bitte ich dich, vergib mir, wasche mich rein mit deinem Blut, reinige mich, komm in mein Leben, Herr Jesus. Ich empfange dich jetzt. Komm in mein Leben hinein, mach mein Leben neu. Ich sage, dass du von jetzt an der Bestimmer meines Lebens bist. Du bist mein Herr, du bist mein Erlöser. Und sag, Jesus, ich folge dir jetzt. Nach, von jetzt an. Danke, Herr, für deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe für uns, die du auch geoffenbart hast am Kreuz, als du für uns gestorben bist. Deswegen vertrauen wir das Leben dich an. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.